0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 13 ist vorbei und wir gucken natürlich auch auf die Spiele, schauen uns die entsprechenden Spiele an. Es war wieder viel los am Wochenende. Viele spannende Spiele, viele enge Spiele, aber auch auch einige Entscheidungen, die schon getroffen wurden, auch einige Überraschungen wieder mit dabei. Ich habe heute drei Gäste bei mir. Das ist einmal Florian Harrer, Hans-Peter Gölz und dem anderen noch Clemens Mauch. Hallo ihr drei.
Hallo.
Servus.
Hallo.
So, ihr drei, wir haben uns einiges vorgenommen, deswegen fangen wir auch am direkten an mit dem ersten Spiel. Die Cleveland Browns haben am letzten Wochenende die LA Chargers empfangen. Und wir wissen ja, die Cleveland Browns haben bisher noch kein Spiel gewonnen. Letzte Saison war ihr einziger Sieg gegen die LA Chargers. Ja, und diesmal, Florian, hat's nicht gereicht. 19-10 verloren, aber sie hat noch die Chance, das Spiel eigentlich zu gewinnen.
Ja, es hat wieder mal nicht gereicht. Sie haben sich wieder mal gewissermaßen selbst verbaut, denn in den letzten Minuten vom Spiel hatten sie eigentlich noch eine gute Chance auf den Sieg, auch wenn sie 9 Punkte hinten lagen. Denn sie hatten da ja 2 ziemlich gute Drives aufgebaut. Vor allem der eine war phänomenal. Da hatten sie, sind sie übers ganze Feld marschiert und haben halt dann bei End Goal, also kurz vor der Endzone, leider gefumbled, was natürlich ein äußerst schlechter Move ist, wenn man aufholen muss. Und dann im letzten Drive haben sie eine Interception geworfen, was das Spiel dann komplett beendet hat. Also ja, fast schon ein typischer Verlauf, wie man als Cleveland Brown das Spiel mal wieder verlieren kann. Das Beispiel der vorletzte Drive, 76 Yards, 4 Minuten 59. Dann waren sie schon bei der 6-Yard-Linie bei Los Angeles, hatten dann wieder eine Penalty für Holding kassiert und dann ja im letzten Spielzug, also bei 3rd and Goal, dann der Strip-Sack durch Joey Bosa. Und ja, dann war das Spiel quasi schon vorbei und die letzte Interception hat es dann komplett kaputt gemacht. Aber man muss ja auch sehen, für die Browns gab es eine positive Nachricht, denn Josh Gordon ist endlich nach 3 Jahren wieder zurück, also nach mehreren quasi unzählbaren Suspension, also Sperren für Illegal Use of Substances, dementsprechend ja Drogenkonsum oder dergleichen, hat er endlich sein Debüt gefeiert, ist ja vor ein paar Wochen wieder reaktiviert worden, hat mittrainiert und jetzt ging es endlich wieder los für ihn. Und die Ansage vom Coach Hugh Jackson war ja auch, dass er kräftig mit eingebunden werden soll. Das hat man auch gesehen. Er hat ganze 11 Targets gesehen, davon aber relativ schwache 4 Bälle nur gefangen. Wobei man da auch wieder sehen muss, er hat diese 4 Bälle für 85 Yards gefangen und der eine oder andere sah da schon wieder ziemlich gut aus. Das heißt, dafür, dass er 3 Jahre kein Football gespielt hat, war das eine sehr ordentliche Leistung von ihm und ja, man kann sich eigentlich drauf freuen, denn er wird den Browns sicher gut tun, solange er nicht wieder gesperrt wird, dass er in den nächsten Spielen vielleicht ihnen helfen kann, dass sie doch noch zumindest ein Spiel dieses Jahr gewinnen.
Ja, genau, du hast angesprochen, Josh Gordon, wirklich ein guter Mann, hat ja auch gegen den Top Corner gespielt, der LA Chargers, Casey Hayward, der bisher wirklich ganz, ganz starkes Jahr hat, hat pro Spiel gegen sein Gegenspieler nur 60 Yards zugelassen und deswegen macht eigentlich die Leistung Hans-Peter von Josh Gordon ja noch unglaublicher, dass er ja mit nur 4 Catches und über 3 Jahren Pause so viele Yards produzieren kann.
Ja, aber ich denke, ja, er wird auch nicht in den 3 Jahren nichts getan haben. Er hat sich selbst geeist oder gefreezed, würde ich mal sagen, aber seine Skills und sein Können eigentlich aufrechterhalten. Wenn du halt nicht mit deinem Team connectest, also nicht in den Flow reinkommst, dann brauchst du halt auch ein paar Targets, die du nicht fängst und brauchst eine Weile für den Rhythmus. Aber ich glaube auch unterm Strich werden wir die nächste Saison spätestens, ich halte es mal noch unter Anführungsstrichen, wer weiß, was da noch passiert. Die Offseasons bei NFL-Spielern sind immer lang und bei Spielern mit Vorgeschichten doppelt so lang gefühlt. Aber ja, ich denke, er wird nächste Saison als komplette Saison ziemlich gute Stats bringen und ich glaube, der eine oder andere Fantasy-Owner dürfte sich schon nach nächster Saison echt die Finger reiben und hoffen, dass er einen guten Draft-Pick hat, weil der lohnt sich bei ihm definitiv. Wer auch immer Quarterback ist nächste Saison in Cleveland und Headcoach und was weiß ich, aber ich denke, dass er eine feste Größe sein wird. ab jetzt wieder. Aber er muss auch ein bisschen Rhythmus aufnehmen und reinkommen. Die Zeit braucht jeder, selbst ein so guter Receiver wie Gordon. Also von daher war das schon mal ein guter Start und es kann nur besser werden.
Genau, das wird halt behalten im Auge. Wie gesagt, ich fand es schon eindrucksvoll nach 3 Jahren Pause, dass er doch so gut sich präsentiert hat gegen wirklich einen Top-Corner. Clemens, wenn wir jetzt mal gucken, die Browns haben wie gesagt noch kein Spiel gewonnen. Es gibt ja auch Diskussionen, ob Hugh Jackson dort auch gehen wird. Da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Aber wenn wir jetzt mal gucken, sie haben noch 4 Spiele zu Hause gegen die Packers, gegen die Baltimore Ravens, bei den Chicago Bears und bei den Pittsburgh Steelers. Siehst du irgendeine Chance, dass die Cleveland Browns noch ein Spiel gewinnen werden diese Saison?
Ja, es ist absolut möglich, weil Brett Hundley ist eine absolute Wundertüte bei den Green Bay Packers. Deswegen weiß man nie, was der anstellt. Da ist es durchaus möglich, dass die Browns da irgendwie was holen, wenn auch nicht extrem wahrscheinlich. Danach die Ravens zu Hause, wer weiß das schon. Alles auch möglich. Die Ravens auch ein sehr inkonstantes Team. Joe Flacco, die eine Woche sehr gut, die andere sehr schlecht. Bei den Bears, wer weiß, die haben jetzt auch gegen die 49ers verloren, obwohl Jimmy Garoppolo jetzt nicht so überzeugend war. Also auch da ein junger Quarterback, Mitchell Trubisky, der sehr inkonstant ist. Ich denke, das einzige Spiel, was sie auf jeden Fall verlieren werden, ist das gegen die Steelers, weil das ist ja das letzte Spiel der Saison und die Steelers werden da schon noch um irgendwas kämpfen müssen. Entweder um den Nummer 1 Seed oder dafür, dass sie eine Bye Week haben. Und deswegen werde ich nicht denken, dass sie dieses Spiel gewinnen, aber die anderen sind vielleicht möglich.
Florian, siehst du das ähnlich, beziehungsweise wo siehst du die großen Chancen? Ist es wirklich das Spiel gegen die Bears, wo sie am ehesten gewinnen können?
Ja, ich würde das Spiel gegen die Bears und vielleicht das Spiel gegen die Packers rauspacken, denn die Green Bay Packers haben mit ihrem Quarterback, wie schon angesprochen, wirklich eine Wundertüte, der ja mal super spielt, wie gegen Green Bay und da, wie gegen Pittsburgh und da Green Bay fast zum Sieg verhilft und dann aber auch mal wieder deutlich schlechtere Spiele. Das heißt, da, wenn die Browns es mal hinbekommen, dass sie vielleicht auch ihre Strafen im Zaun halten und alles zusammenkommt, dann traue ich ihnen zu, das Spiel zu gewinnen. Sonst die Chicago Bears sind auch ja eine Wundertüte, die im Prinzip jedes Spiel verlieren können. Also sie sind jetzt 3-9 und sie haben den Quarterback, der ja sehr ziemlich unsicher ist, sehr wenig Pässe werfen darf pro Spiel und ihr Running Game funktioniert dafür aber auch nicht besonders gut. Das heißt, das ist noch das erste Team, wo ich denken würde, dass sie eine Chance haben.
Ja, Hans-Peter, wir gucken jetzt mal auf die LA Chargers. Die haben sich ja ein Spiel geleistet, was sie eigentlich hätten höher gewinnen müssen. Wenn man mal guckt, sie haben 149 jetzt Net Yards gemacht, aber sie haben es nur geschafft, einen einzigen Touchdown zu erzielen. Der Rest waren alles Field Goal, wobei ein Field Goal schon noch daneben ging. Ja, die Chargers hätten sich im Endeffekt selbst in den Hintern beißen müssen, wenn sie das Spiel verloren hätten.
Absolut. Was allerdings ja da auch ein bisschen rausgestochen hat für mich, war die Chargers ja, haben einfach auch gegen eine sehr überraschend positiv auftretende Cleveland Browns Defense gespielt, die jetzt nicht die Superstats gemacht hat, aber die es gewusst haben, ja, die ihr kleines Spielfeld, wofür die Chargers wurde, umso kleiner auch die Räume für Philip Rivers und auch fürs Running Game für Melvin Gordon zu machen, wenn man sich überlegt, Melvin Gordon, 19 Versuche, 77 Yards, davon war der längste auch für 29, also effektiv kann man ja dann auch sich runterbrechen, wenn man die 29 abzieht in einem Versuch, auf den Rest, auf die restlichen Yards, dass er da nicht wirklich vorwärts kam. Also die Browns haben da das Run-Game ganz gut gestoppt und das Air-Game halt hinten raus eng gemacht, sodass man, dass man auch wirklich da auf Field Goals gehen musste, weil es einfach nicht vorwärts ging. Ja, und im Spiel gehalten haben die hat die Chargers eigentlich der Auftritt von wiederum auch wieder bei den Chargers die Defense. Also es war eigentlich auch ein sehr defense-lastiges Spiel. Bosa mit den entscheidenden Pressures für Kaiser, der hat ihn wirklich in die Presse genommen, auch den einen entscheidenden Sack gesetzt, der ihm da das ganze Scramblen schwer gemacht hat und ja auch hinten das Backfield, also ihr habt schon erwähnt, Hayward mit einem Superspiel gegen Gordon, aber was mir auch sehr stark aufgefallen ist, ist das Zuspiel der Safeties gewesen auf die Gordon-Seite, sage ich mal. die Adey hat, sieht man vielleicht auch an den Statistiken bei 5 Tackles und einem Assist, hat halt auch wirklich immer die Seite zugemacht. Also sie haben viel Cover 2 versucht, um auch wirklich immer ein Safety über der Seite zu haben. Und da haben sie deswegen auch die 11 Pässe auf ihn oder 11 Targets, aber halt nur 4 Catches. Da haben sie auch wirklich gewusst, wie sie das Zusammenspiel, die Double Coverage gut bauen können, ohne das restliche Spielfeld zu vernachlässigen. Also die Defense der Chargers war, auch wenn man es jetzt nicht so ganz wahrnehmen konnte, weil es die Browns waren, sehr stark an dem Tag. Also ja, es war so ein Teamsieg, sage ich mal, der sich da rausgetan hat. Wobei es ja immer noch so trotz allem Gordon-Auftritt und Kaisers Bewegung und Agilität. Ja, es waren trotzdem nur die Cleveland Browns, weil ja in entscheidenden Momenten man nicht nur den Spielern die Schuld geben sollte bei den Browns, sondern auch dem Coaching und dem Gameplan und dem Game Management, weil das war fatal. Also ja, sich da in einzelnen Situationen jetzt zu zerbrechen, das würde wahrscheinlich den Senderrahmen sprengen, aber ja, also die Browns haben sich, Browns being Browns, die haben sich selber aus dem Spiel genommen. Die Chargers hatten einen durchwachsenen Tag und die Browns haben es nicht nutzen können. Die Chargers dafür umso mehr, weil Field Goals machen auch Mist.
Ja, genau. Und im Endeffekt haben sie dazu beigetragen, dass sie das Spiel gewonnen haben. Wie gesagt, Red Zone Efficiency nur 25%, 1 von 4 gemacht. Wer auch sehr, sehr stark war, Clemens, war Keenan Allen mit 10 Catches, 105 Yards, 1 Touchdown. Er ist allgemein wirklich im Moment so wirklich ein Go-To-Guy, ist wirklich sehr, sehr heiß, hat wirklich viel produziert in den letzten Wochen und ist derjenige, den man achten muss, wenn man gegen die LA Chargers gewinnen will.
Definitiv, er ist relativ schwach in die Saison gestartet, aber die letzten Wochen, ja, läuft es bei ihm sehr gut. Ich bekomme das immer sehr gut mit. Als Fantasy-Besitzer von Keenan Allen freut mich das natürlich umso mehr. Und es ist mir jetzt auch aufgefallen. Die letzten Wochen ist er wirklich on fire. Fängt meistens mindestens 100 Yards und einen Touchdown in den letzten Wochen. Das ist jetzt endlich der Keenan Allen, wie man ihn vor 2 Jahren gesehen hat, bis zu seiner Verletzung. Letztes Jahr hat er dann leider nur eine Halbzeit gespielt, bis er sich im ersten Spiel dann wieder das Kreuzband gerissen hat. Aber jetzt ist er endlich da, endlich verletzungsfrei. Und da sieht man, dass er doch einer der besseren Receiver in der NFL ist.
Auf jeden Fall. Nochmal Zahlen widerlegt. In den letzten 3 Wochen hat er 436 Yards bei 33 Receptions und insgesamt 4 Touchdowns erzielt. Also wirklich bombastisch stark, das muss man ganz klar sagen. Und auch ein Grund dafür, dass bei den Chargers im Moment wirklich sehr, sehr gut läuft. Wenn wir jetzt mal gucken, Florian, die Division in der AFC West ist ja wirklich sehr, sehr eng beieinander. Wir haben 3 Teams mit 6-6. Das ist einmal die Chiefs, einmal die Oakland Raiders, einmal die LA Chargers. Welchen von diesen 3 Teams schätzt du am ehesten ein, dass sie die Division gewinnen können?
Ich schätze da am ehesten die Los Angeles Chargers oder die Kansas City Chiefs ein. Die Chargers sind so ein Mischwert im Moment, weil sie halt am Anfang der Saison wieder wie im letzten Jahr es hatten, dass sie sehr viele Field Goals verschossen haben, die zu Siegen geholfen hätten und wodurch sie jetzt mindestens 2 Spielsiege vor den anderen wären. Und ja, die Kansas City Chiefs sind natürlich sensationell in die Saison gestartet und seitdem ist bei ihnen der komplette Wurm drin. Und sie haben jetzt ja 6 der letzten 7 Spiele verloren, was eine Katastrophe ist. Und ja, dementsprechend ist es noch ein relativ enges Rennen. Man muss auch noch dazu sagen, vor der Saison wurde die AFC West als beste Division im Football gehandelt, als man damals eigentlich auch noch dachte, dass die Denver Broncos zum Beispiel eine Chance hätten, in die Playoffs einzuziehen. Jetzt stehen die Broncos bei 3-9 und ja, die Franchise ist im Prinzip einfach nur ein Chaos. Und ja, die anderen 3 Teams bei 6-6 müssen jetzt unter anderem auch alle noch gegeneinander spielen. Bisher hat jedes der 3 Teams einmal den direkten Vergleich gewonnen und wieder ein anderes Spiel verloren. Und ja, jeder gegen jeden nochmal. Das heißt, gewinnt eins der Teams da beide Duelle, dann wären die ziemlich sicher durch. Ansonsten wird es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben, denn da stehen ja auch nochmal die Divisional Matchups an, die dann wohl über die Playoffs entscheiden werden. Und so, ja, die LA Chargers mit Philip Rivers als Quarterback spielen im Moment guten Football, spielen meiner Meinung nach auch den Football in der Division, der am besten anzusehen ist. Und ja, deswegen würde ich es ihnen auch gönnen. Kansas City dahinter und die Oakland Raiders, ja, ist einfach schwierig bei denen, die denke ich im Moment nicht, dass sie in die Playoffs kommen werden.
Sind da alle einher, dass die Chargers die Division gewinnen werden, oder gibt es Argumente dagegen?
Nein.
Nee, ich glaube, da sind wir uns einig.
Gut, da sind wir uns da einig, dann darf man sehr gespannt sein, wie sich die anderen beiden Teams hinterschlagen, ob vielleicht einer sogar den Wildcard-Spot erreichen kann. Das ist ja immer noch möglich für beide Mannschaften. Die Raiders haben es schwer, gerade mit dem Restprogramm bei den Chiefs, gegen die Cowboys, bei den Eagles und bei den Chargers. Also das könnte für sie sehr schwer werden, und bei natürlich auch die Chiefs, die in den letzten Wochen sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, jetzt unter anderem mit der Niederlage am Wochenende gegen die Jets. Also darf man sehr, sehr gespannt sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann wieder und gucken mal auf das Division-Matchup zwischen Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers. Ihr hört Interception auf meinsportradio.de.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Und wie gerade angesprochen, schauen wir jetzt auf das Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers. Monday Night Football. Die Steelers haben das Spiel mit 23-20 gewonnen. Ja, und Clemens, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant und sage, das Spiel hatte nichts mit Football zu tun. Es gab viele Strafen, schwere Verletzungen, es gab Sperren gegen Spieler. Was ist deine Einschätzung zu dem Spiel?
Ich würde sagen, die NFL trägt die Hauptschuld an dem, was da passiert ist, weil das ist zwar ein interessantes Matchup, aber gerade noch in einer Situation, wo die Bengals jetzt auch nicht sehr erfolgreich sind, sehe ich keinen Grund, so ein Spiel als Night-Football-Spiel zu sehen, weil gerade dann vor nationalen Kameras, denke ich, geht es da noch mehr los. Wobei ich sagen muss, ganz so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ryan Shazier sehr unglücklich verletzt. Ja, die Aktion von Juju fand ich jetzt nicht so schlimm. Die Sperre kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, und die von George Iloka wurde ja jetzt dann doch zurückgenommen. Ja, also natürlich ein sehr hartes Spiel wie immer, aber ja, das muss die NFL auch wissen, wenn man gerade sowas als Nightspiel einsetzt, dass man damit rechnen muss. Ich sehe hier gerade den Injury Report der Cincinnati Bengals. 3 Spieler haben eine Gehirnerschütterung. Vontaze Burfict, Trey Kirkpatrick und Joe Mixon. Also auch noch viele andere verletzt. Es hat viele gebeutelt. Das ist, wie man diese Rivalität kennt. Am Ende war es noch ein enges Footballspiel, aber doch durchaus die Gespräche, die es über dieses Spiel gibt, die drehen sich eher nicht um Football.
Ja, Hans-Peter, kommen wir jetzt zu dir. Gehen wir mal auf die Verletzung ein von Ryan Shazier. Wir haben schon gehört, das war wirklich eine schlimme Verletzung. Er musste abtransportiert werden und auch ins Krankenhaus gefahren werden. Ich hatte auch den Eindruck, dass auch dann in der ersten Halbzeit die Steelers doch wirklich sehr geschockt war von der Verletzung. Man hat es ja gesehen, der Spieler saß dort am Rad mit Tränen in den Augen. Was ist dein Eindruck vom Spiel, und vor allen Dingen, wie geht's Ryan Shazier?
Ja, zuerst mal muss ich sagen, Clemens, auf den Punkt getroffen. Ich bin da absolut auch der Meinung, dass es fatal ist, weil ich mich auch seit 2 Jahren frage, wieso man, seit die Bengals eigentlich auf dem sinkenden Ast sind, warum man das Spiel auf Prime ansetzt. Das muss einfach nicht sein, weil die Hauptakteure, sage ich mal, wie es Roethlisberger diese Woche auch so schön gesagt hat, die setzen dann ihren Footballverstand auf off und ihren Eskalationsverstand und ihren ich muss im Mittelpunkt stehen und zeigen, wer der geilste und tollste ist, auf on. Das Spiel lebt zwar davon und gewinnen will jeder um jeden Preis, aber das Interesse kann ein bisschen gebremst werden, weil jeder weiß, wie viel er wert ist, auch ohne ein einziges Spiel, in dem man sich daneben benehmen darf und vor laufenden National TV Kameras zeigen kann, nochmal draufsetzen kann, wie viel besser man ist. Und zum Spiel, ja, das war nicht Football-ähnlich bis ins vierte Viertel. Hat, glaube ich, aber auch wirklich damit angefangen, mit der Verletzung von Ryan Shazier. Schwierig. Also das Tackling, ich habe es mir einige Male angeschaut. Zum einen muss ich sagen, ich bin Shazier-Fan, seit er eigentlich ja so Highschool-College-Übergang. Ich bin Ohio State-Fan, also Meyer-Fan, und habe auch da seinen Werdegang in Ohio State verfolgt mit diversen Verletzungen. Ja, er ist aber halt auch schon seit eh und je ein hässlicher Tackler. Also entweder er tackelt richtig nah am Limit, er kennt die Grenzen, er reizt sie auch gerne aus, also er ist auch kein Kind von Traurigkeit. Was da am Montag passiert ist, war wieder mal so ein Ding. Er ist hart ans Limit rangegangen und sein Problem war, er hat kein sauberes Tackling anvisiert. Also er ist mit seinem Kopf, geht er gern mal nah in den Gegner rein, also auch nah am Erlaubten, aber in dem Fall war er zu tief für einen Kopftackling. Und ja, dass der Kopf da in die Körpermasse reingeht, also in die größte Schwungmasse, hat halt wirklich auch dann zu dem Wirbelsäulenverletzung natürlich direkt beigetragen. Man sieht auch, wie er direkt gestaucht wird und runtersackt und fällt. Also ja, ich bin mal gespannt. Die Steelers haben jetzt gesagt, es ist eine Wirbelsäulenverletzung. Wie lange es geht, weiß man nicht. Seine Beine kann er ja scheinbar auch wieder bewegen, wenn auch nur eingeschränkt, aber sie lassen ihn jetzt auch im Moment in Cincinnati, weil er dort gut aufgehoben ist im Universitätskrankenhaus, weil man abwarten will, bis die Schwellung, also das gibt ja da an der Stelle dann auch ist ja eine Verletzung, also das schwillt alles an, das Nervensystem ist da geschädigt und bevor die Schwellung an einem Wirbel nicht zurückgeht, kann man nicht fliegen, kann man nicht reisen, ist man einfach nicht transportfähig, deswegen ist ganz gut, dass man da auch wirklich ruhig und mit Verstand an die Sache rangeht und nicht meint, man muss einen NFL-Spieler wieder funktionsfähig kriegen, dass er wieder laufen und wieder spielen kann. Da geht wirklich das Gesundwerden vor und in Pittsburgh ist man da auch sehr familiär immer unterwegs, also man tut alles für die Spieler, damit sie überhaupt normal am Leben wieder teilnehmen können und ich denke nicht an, wann kann man ihn wieder auf dem Feld stehen, wann verdient er wieder Siege für uns und das müssen wir einfach mal abwarten, was da kommt, aber ich denke, das wird eine Weile gehen, zumal die Steelers ja auch heute Sean Spence aktiviert haben, 2012er Draftpick, der sich ziemlich häufig verletzt hat, gleich in der ersten Saison eine Knieverletzung, lange Verletzungshistorie, wo Tomlin damals auch schon gesagt hat und auch Joey Porter als Defense-Coordinator, ja, es wäre ein Wunder, wenn er jemals wieder aktiv spielt, heute wurde aktiviert und man hat auch gesagt, also ja, er wurde im Oktober released von den Titans. Man hat auch gesagt, dass er ein Wunder ist. Und ich hoffe, er kann die Lücke zumindest ein bisschen auffüllen, die Ryan Shazier hinterlässt. Aber ganz geht es nicht, weil das ist das Herz und die Seele der Defense. Und ich glaube auch ein wichtiges Herzstück des gesamten Teams. Weil man hat gemerkt, wie die erste Halbzeit war paralysiert. Es haben alle nicht zum Rhythmus gefunden, weil das was Größeres war als Football, als der Sport, das war, da ist ein Team auch, egal wie professionell sie sind, sehr in sich gekehrt und eine eng verknüpfte Einheit und man hat es gesehen, Vince Williams als engster, vertrauter und bester Freund, auch sowas gibt es in einem Business wie der NFL, hat geweint, saß daneben, wusste, da geht gerade sein bester Kumpel, sein bester Mann, mit dem er Seite an Seite mit vollem Vertrauen jedes Spiel, jedes Training, alles bestreitet, für die restliche Saison weg von ihm auf dem Feld. Ja, und ich finde, man hat da auch ein bisschen gesehen, was die Steelers diese Saison ausmacht. Sie sind ein komplettes Team. Jeder steht für jeden ein. Das ist kein, wir laufen miteinander halt hier ein bisschen von Spiel zu Spiel, sondern das ist eine eingeschworene Truppe, die auch in engen Situationen sich selber nicht immer leicht macht, aber der Zusammenhalt im entscheidenden Moment ist da. Und das hat man dann auch gesehen, nach der Halbzeit, also irgendwas muss im Lockerroom abgegangen sein. Und sowas ist auch, bezeichnen dafür, wie gut ein Team zusammenarbeitet. Es muss auch fair arbeiten zusammen. Und ich glaube, in der Halbzeit ist da viel Positives passiert, dass man nach vorne wieder schauen konnte. Und das vierte Viertel hat ja gezeigt, wenn die Steelers ins Laufen kommen, dann kann man sie auch nicht aufhalten. Und die letzten 30 Sekunden von dem Spiel sind für Ben Roethlisberger eine Selbstverständlichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Und natürlich auch für Le'Veon Bell. Ja, ich habe lange ausgeholt, ich weiß, aber das war wirklich, ging mir auch nah. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber im Condensed und also ich war dann auch ziemlich, mich hat es auch Dienstag gestern den ganzen Tag sehr beschäftigt, weil ja, wenn man selber auch schon mal gespielt hat und weiß, wie Verletzungen auf so ein Team wirken, wenn sie sie miterleben, wenn einer ihrer wichtigsten Leistungsträger ausfällt, der weiß, wie wichtig das einfach ist und wie man da mit der Person leidet und nicht mit dem, oh scheiße, wir könnten das Spiel oder das Spiel ist jetzt doof, das wird nebensächlich. Man lebt damit.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch voll okay. Ich denke, wir waren alle geschockt, auch nicht Steelers-Fans, was dort passiert ist. Da wollen wir bei keinem Spieler sehen, dass er dann so weggetragen wird. Und auch gerade Rücken ist immer wirklich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Da sollte man immer genau das Auge drauf haben. Wir kommen jetzt wieder zum sportlichen, Florian, und versuchen das ein bisschen hinter uns zu lassen. Die Cincinnati Bengals wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Ich fand sie in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut, haben auch so ein bisschen diesen Geschocktheit der Steelers gut ausnutzen können, aber dann in der zweiten Halbzeit haben die selber nichts hingekriegt und haben sich auch durch unnötige Strafen einfach selbst im Weg gestanden.
Genau, du hast die zwei wichtigsten Punkte eigentlich angesprochen. Die Strafen, die für sich standen, neuer Teamrekord aufgestellt, für 173 Yards an Strafen kassiert in 13 Stück insgesamt, darunter viermal Unnecessary Roughness, einmal Unsportsmanlike Conduct, einmal Roughing the Passer und einmal Taunting. Also schon mal sieben Strafen, die wirklich gravierend sind. Zeigt auch ein bisschen davon, dass das Spiel natürlich mit einer gewissen Härte geführt wurde. Und ja, das war kein wirklich schönes Spiel. Im vierten Viertel haben sich die Bengals selbst demontiert. Sie hatten da zwei Drives, die ganze 8 Yards erspielt haben. Zweimal mussten sie dementsprechend punten und haben keinen First Down so erzielt. Und den Steelers ist ermöglicht, dass sie da dann noch zurückkommen. Und ja, ich weiß nicht, gewissermaßen auch für ihren Teamkollegen wird dann halt noch zu gewinnen, weil in der ersten Halbzeit, das war wirklich böse. Also Pittsburgh, das ganze Team war davon betroffen. Man hat das ja wirklich gesehen, wie sie da an die Wand gespielt worden sind. Und dementsprechend war es natürlich auch ja ein schönes oder schön zu sehen, dass sie sich dann gefangen haben und wirklich ja für ihr Team im Zusammenhalt, was ja wirklich wichtig ist und was es bei den Steelers offensichtlich gut gibt, dass sie es da geschafft haben, sich zu fangen und dann noch den Sieg zu holen. Die Bengals im letzten Quarter katastrophal, mit den Strafen katastrophal. Abgesehen davon, wenn man so mal drauf schaut, die Yards, die in dem Spiel erzielt worden sind zwischen Pittsburgh und Cincinnati, die waren ungefähr gleich. Da gibt es einen Unterschied von 21 Yards mit Vorteil Pittsburgh. Von der Time of Possession hatte Cincinnati den Ball 22 Sekunden länger. Ja, also diese Statistiken, womit man so einschätzen kann, wer das Spiel dominiert hat, die sind alle relativ ausgeglichen. Nur eben diese Strafenanzahl von 173 Yards, das sind mehr als die Steelers hatten, die machen da einiges aus, weil das ja fast schon die Hälfte der Total Yards die sich Cincinnati erspielt hat. Und so hat man sich das Ganze dann gewissermaßen kaputt gemacht.
Ja, genau, da hast du recht. Also wie gesagt, sie haben in der ersten Halbzeit 253 Netz-Yards gemacht. Das sind nur 80 Yards mehr, als sie an Strafen kassiert haben. Also spricht natürlich dafür, dass sich die Bengals ein bisschen im Weg standen. Clemens, wenn wir jetzt mal gucken, die Bengals-Saison ist mit 5-7 jetzt eigentlich vorbei. Was macht man mit Cincinnati jetzt aus dieser Saison?
Ja, das ist die Frage jetzt. Ich würde jetzt versuchen, jungen Spielern die Chance zu geben, die sie da vielleicht noch haben, dass die ein bisschen aufspielen können. Weil mit 5-7, ja, da könnte man schlechtestenfalls noch auf 5-11 kommen. Damit bekommt man dieses Jahr auch keinen so guten Draft-Pick. Ja, von daher lohnt es sich auch nicht, die Spiele jetzt aufzugeben. Und selbst wenn sie 9-7 gehen sollten, was ich ihnen nicht zutraue, wird es wahrscheinlich nicht für die Playoffs reichen. Deswegen, schwere Situation, einfach versuchen, die Spieler spielen zu lassen, gutes Gefühl für nächstes Jahr. Vielleicht mal AJ McCarron starten lassen, dass man ihn dann teuer wegtraden kann. Das ist ja die Möglichkeit auf jeden Fall, weil er müsste ja Restricted Free Agent werden. Dadurch, dass er das erste Jahr komplett auf der Non-Football-Injury-List war. Und dann einfach hoffen, sehen, ob Marvin Lewis bleibt und hoffen, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder möglich ist, konkurrenzfähig zu sein.
Ja, da darf man mal gucken. Wie gesagt, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, ob Marvin Lewis überhaupt Trainer bleibt. Da können wir mit Sicherheit später nochmal vielleicht kurz drauf eingehen. Jetzt wollen wir nochmal bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Spiel, möchte ich einmal noch unnötige Aktionen besprechen. Wir hätten die Saison schon einige gehabt. Jetzt auch am Wochenende wieder Hans-Peter, wo Gronk ja wirklich übel reingeht, der Tre'Davious White. Die Situation ist schon abgepfiffen. Er geht dort rein und kassiert nur ein Spielsperre. Während ich auch sehe, den Hit von Juju Smith-Schuster gibt auch ein Spielsperre. Ich finde, da ist nicht richtig gemaßregelt worden von der NFL.
Steilvorlage, überhaupt nicht. Das ist das, wo man sich fragt, wie die NFL mit diesen ganzen mit diesen ganzen Suspensions umgeht. Die werfen damit ja um sich wie mit dem Geld für Roger Goodell. Also die, ja, da wird suspended, was irgendwo ein bisschen aufschlägt an kontroversen Situationen. Das sind Footballspieler, die spielen am Limit. Wer sich beide Szenen mal anguckt, als wenn man schon mal gespielt hat oder auch nicht, wenn man sich die anguckt, das sind Emotionsmomente, in denen die Spieler unter vollem Strom ihre Leistung bringen müssen. Ein Gronk wird da in meinen Augen zu Unrecht auch in diese Situation gebracht, weil da muss eine Pass-Interference-Flagge fliegen. Der wird ganz klar in seinem Movement behindert, während der Ball in der Luft ist. Das ist, dass er dann so reagiert, einfach nur so dieses: Ich musste jetzt auch zeigen, dass ich gerade verdammt nochmal angepisst bin davon, dass du einen Foul begangen hast und ich jetzt benachteiligt bin, mein Quarterback eine Interception wirft, und da setzt er ein Zeichen, da ist er on fire, da denkt er sich, Schande nochmal. Das darf nicht bestraft werden, das ist Football, da müssen die Schiedsrichter eher mal angegangen werden, und da muss die NFL sich mal selber reflektiert angucken, was die Schiedsrichter dann auch in so einem Moment sehen wollen, weil es war, egal wie groß und überlegen Gronk aussieht, auch er kann mal in eine Nachteilssituation kommen, und in die ist er in meinen Augen da gekommen, was er da dann macht. Ich rede immer sehr viel von Moral und wie sie nach außen hin wirken sollen, die Spieler. Und dass sie sich immer überlegen sollen, dass sie eine Vorbildrolle haben. In dem Moment will er ihn einfach nur nach unten drücken, um ihn zu zeigen, das war absolut Bullshit, dass ich jetzt hier der Depp in dem Moment bin. So ein bisschen verlorene Übermotivation, die er da losgeworden ist. Eine Flagge schön und gut, das darf er nicht machen, aber keine Suspension. Und zu Juju, also die Suspension gilt wirklich dem, das haben ja auch die Owner gesagt, und da sind auch die Entscheidung hingegangen für Taunting, für dieses Posen oben drüber, kann man dafür gehen, dass die NFL aber den Tackle da als Grundlage angegeben hat für die Suspension. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe es so verstanden. Hat es jemand von euch anders verstanden?
Nein.
Okay, gut. Das ist ein Fehler. Juju hat er kommt schon ein bisschen aus dem Blindspot für Perfect, aber der Winkel ist, wenn man es genau nimmt, absolut am Limit, was Tackling, was Blocking angeht. Und anders macht Perfect auch nicht das ganze Spiel über. Der geht auch ans Limit dran. Das ist okay, man kann dann das auch wirklich als In-Game-Tackle sehen. Vor 5 bis 10 Jahren, gut, die Regeln haben sich geändert und auch der Spielerschutz zählt mehr. Da hätten alle in der NFL gesagt, cool, geiles Tackling. Da hätte jeder gesagt, sauberer, geiler Block, perfekt die Lane für den Running Back freigemacht, dass er durchkommt. Und jetzt eine Suspension ist der Witz auf das Tackling bezogen. Mike Tomlin hat ja auch selber in der Pressekonferenz gestern gesagt, das Blocking sieht er gar nicht als Problem. Er sieht das Problem, was Juju da dann danach macht, über ihm stehen und ihn an, also das Taunting machen. Das ist nicht okay, da muss man ihn noch erziehen, er ist noch ein bisschen jung. Da hat er sich richtig doof verhalten. Ja, aber auch das ist keine Suspension, das ist Taunting, das ist eine In-Game-Strafe und keine Suspension. Also ja, kein Wunder, haben gerade die ganzen Gerichte da und diese ganzen Hearings eine Überbelastung, die Leute, die da im Judgment arbeiten für die NFL und in irgendwelchen Gerichtszellen jede Woche irgendwelche neuen Hearings machen müssen, weil die NFL sich selber die Arbeit macht. Die sind selber schuld. Die behandeln Themen, die eigentlich auf dem Platz als Foul oder als Flagge ausgetragen werden sollten und danach vielleicht mit einer Geldstrafe, aber nicht mit einer Spielsperre. Die Jungs leben am Limit, die müssen am Limit arbeiten, wenn die nicht alles geben in jedem Spiel. Für was machen sie es dann? Kann man sich fragen, für was sie es machen? Dann können wir zum Fußball wieder übergehen, wo ein bisschen weicher zugeht. Da darf man es nicht, das ist klar. Aber selbst da gehen sie ins Limit, also brauchen wir gar nicht anfangen, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, dass man hier mit Suspensions um sich wirft. Geldstrafen tut den Jungs mehr weh. Also da machen sie sich eher Gedanken drüber und dann wissen sie, okay, geh mal nicht so ins Limit, aber nicht mit einer Suspension.
Ja, wir gucken uns das mal an. Heute kam der Report raus, dass die NFL drüber nachdenkt, die Target Rule, die es auch im College Football gibt, zu übernehmen. Das ist etwas, was sie in Betrachtung ziehen. Mal gucken, ob das dann entsprechend in dem Commitment-Meeting im Februar dann auch entsprechend beschlossen wird oder was auch allgemein dort entsprechend passiert, weil so kann es definitiv nicht weitergehen. Da muss einfach ein bisschen mehr kommen von der LFL, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Ich denke, Hans-Peter hat das ganz gut zusammengefasst. Wir kommen jetzt ein bisschen runter, machen eine kurze Pause und gucken dann auf, in die NFC hinein und schauen uns da natürlich die Top-Spiele an, die es am Wochenende gab.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Und wie angekündigt, schauen wir jetzt mal in die NFC, in das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Minnesota Vikings. Und da, Florian, haben die Minnesota Vikings das Spiel gewonnen mit 14-9. War ein defensiv gesprägtes Spiel, aber Minnesota hat gerade in der zweiten Halbzeit mit einem starken Case Keenum sich den Sieg auf jeden Fall verdient.
Das stimmt, es war unerwartet defensiv geprägt, meiner Meinung nach, denn ja, die Falcons haben keinen Touchdown erzielt, zum ersten Mal seit 2015, ganz am Ende. Außerdem Matt Ryan zum ersten Mal auch seit 30 Spielen ohne Touchdown-Pass. Also die ja, Defense der Minnesota Vikings hat in dem Spiel viel richtig gemacht. Und du hast es auch angesprochen, Case Keenum hat wieder mal eine sehr gute Leistung gebracht. Er hat 25 von 30 Pässe angebracht. Das heißt, eine ja, Completion Percentage irgendwo im 80er-Bereich. 227 Yards sind solide in so einem Spiel, das eher defensiv-lastig war und ja vor allem zwei Touchdowns und keine Interception geworfen. Da war er einer der Männer, die da zum Sieg geführt haben. Sonst im Rush, das Rushing Game hat auch einigermaßen gut funktioniert bei den Vikings mit Latavius Murray und Jerick McKinnon, wobei McKinnon vor allem noch ja, ein guter Receiver war, denn er hat 5 Bälle auch zusätzlich gefangen für 28 Yards und damit immer wieder eine schöne Abwechslung reingebracht in ihr Offensivspiel, dass man ja wirklich mal sagen muss, diese Saison sehr gut funktioniert. Die letzten Jahre hatten die Vikings ja häufig eine solide Mannschaft, die immer so im Playoff-Contention war. Aber jetzt dieses Jahr funktioniert die Offensive Line wirklich sehr gut. Und sie schaffen es auch, eben ihre Running Backs gut einzusetzen. Das war ja auch zum Beispiel im letzten Jahr ein Manko, seit Adrian Peterson verletzt war. Und ja, auf der Wide-Receiver-Position sieht es auch außerordentlich gut aus mit Adam Thielen und Kyle Rudolph, die beziehungsweise Kyle Rudolph als Tight End, aber ja, die beiden fangen sehr viele Pässe, das Running Game funktioniert gut, die Vikings sehen einfach in allem sehr, sehr stark aus dieses Jahr, sind jetzt ja auch verdient bei 10-2 und haben 8 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, genau, die Vikings haben wirklich 8 Spiele gewonnen, sind sehr, sehr gut aus, haben auch dort hier bewiesen, dass sie auch gegen eine Mannschaft, die durchaus in der Playoff Contention ist, gewinnen kann. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, Clemens, und schauen uns mal zu den Atlanta Falcons an, die mich gerade defensiv wirklich sehr, sehr überzeugt haben, aber offensiv keine Lösung gefunden haben, gegen die wirklich sehr, sehr gute Vikings-Defense. Sie haben sie gekriegt, Julio Jones in Possession zu bekommen, wobei er es natürlich auch sehr, sehr schwer hätte. Und gerade auch Third-Down-Conversion war das große Problem der Atlanta Falcons.
Ja, auf jeden Fall. Julio Jones ist einer der talentiertesten Receiver der letzten Jahre, wahrscheinlich einer der talentiertesten der gesamten NFL-Geschichte. Aber er hat ein großes Problem mit der Konstanz. Letzte Woche hatte er 250 Yards zum dritten Mal in seiner Karriere. Kein anderer Spieler in der NFL-Geschichte hat mehr als ein solches Spiel. Und diese Woche läuft dann da wieder nicht viel zusammen. Und das ist das Problem. Und die Falcons leben da zu sehr von ihm manchmal. Weil Matt Ryan, er hatte letztes Jahr dieses Elite-Jahr. Dieses Jahr ist er wieder bei seiner Normalform von den Jahren zuvor. Und ohne Matt Ryan läuft es da doch bei weitem nicht so gut. Es war, Devontae Freeman war zwar zurück und auch Tevin Coleman war da, aber ja, das Spiel ist zu abhängig von Julio Jones. Dann war noch das verschossene Field Goal von Matt Bryant dazu. Ich denke durchaus, dass die Falcons hätten gewinnen können, aber jetzt wird es wirklich eng in Richtung Playoffs. Matt Ryan auch nur knapp die Hälfte seiner Bälle angebracht. Tevin Coleman war diesmal sehr ineffektiv. Ja, das ist dann das Problem. Der Ball wurde zwar gut verteilt, also keiner mehr als 6 Targets, aber ja, auch keiner mehr als 3 Catches insgesamt. Das ist dann doch problematisch. Irgendwie bräuchten die Falcons mal vielleicht noch einen zweiten Mann, der Julio etwas entlasten kann. Sanu kann das vielleicht mal als Trickplay-Quarterback, aber als konstante Nummer 2 nicht. Und Wer dieses Jahr sehr enttäuschend ist, ist Austin Hooper, der Thailand, der eigentlich letztes Jahr eine gute Saison hat.
Ja, genau, ich denke, alles so ein bisschen von den Receivers ist ein bisschen untergegangen, außer natürlich Julio Jones, aber letztes Jahr war so ein bisschen das hohe Jahr auch das Running Back Duo, finde ich, nicht immer top eingesetzt. Muss auch insgesamt zu sagen, dass die Falcons okay sind, mit 7-5 sind sie immer noch in der Contention, aber Hans-Peter, ich gehe jetzt ganz bold und sage, die Atlanta Falcons werden nicht in die Playoffs kommen, sie werden sich keine Wildcard sichern, einfach weil sie aufgrund des Restprogramms gegen, jetzt zu Hause gegen die Saints, dann zu den Bucks, dann zu den Saints und dann gegen die Panthers einfach nicht die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Siehst du das ähnlich oder denkst du, dass sie es schaffen können?
Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch wirklich, ich denke nicht mal ganz, also die haben dieses Jahr einfach einen Durchhänger. Es ist ein schwieriges Jahr. Ein Jahr, nachdem man fast gewonnen sowohl hergegeben hat, auch im verbliebenen Roster und auch mit den neuen Spielern war schwierig. Aber ich habe, also nochmal, um auf das Spiel von Sonntag zu kommen, ich glaube gar nicht, dass es so, es hakt gar nicht so. Sie sind nur einfach zu best spielen als Defense. Das ist mir ein paar Mal schon diese Saison aufgefallen und jetzt am Sonntag wieder. Gegen eine Top-Defense sind die Falcons absolut nichts, weil du weißt, wo das Spiel lang geht. Du weißt, sie wollen auf einen Receiver werfen, tief am besten und zwischendurch mal wieder den Ball rum verteilen und dann wieder tief. Das kannst du nicht machen, wenn du gegen Rhodes spielst. Das kannst du machen, wenn du gegen einfachere Defense Backfields spielst. Also Rhodes war mit hauptverantwortlich dafür, dass Julio Jones nicht funktioniert hat, weil die Pässe von Ryan, die sind angekommen, also die sind in die Richtung gegangen, aber Rhodes hat, glaube ich, 4 oder 5 Deflections und immer auf Julio Jones. Das heißt, der Corner im One-on-One war meistens unterlegen, aber Rhodes hat es von oben runter so gut gespielt, dass er gelesen hat, wann der Ball wohin kommt. Also man sieht ganz oft, wie er von oben runter zieht. Wenn er sieht, Matt Ryan macht auf Richtung Julio Jones tief, dann hat er sofort seine Seite genommen, ist unter den Ball gegangen und stand vor Julio Jones. Dass er keine Interceptions da rausholt, war meistens nur dem geschuldet, dass Matt Ryan halt einfach eine Rakete wirft. Also fang mal so einen Ball und der kommt ja auch ziemlich hoch, weil Julio Jones halt auch sehr hoch gehen kann. Der ist Rhodes zu klein gewesen, aber unterm Strich haben die Vikings wieder mal, ja, ich weiß, ich bin sehr defense-lastig in meiner Beobachtung, aber einfach ihre Top-Defense aufgefahren und den Falcons gezeigt, dass man nicht einfach gegen sie Land untermachen kann. Die Falcons sind trotzdem ja, dieses Jahr nicht gut.
Ja, da bin ich bei dir. Finde auch die Vikings-Defense wirklich sehr, sehr stark. Waren sie die letzten Jahre auch schon, aber jetzt auch mit der guten Offense zusammen sieht es wirklich top aus. Wie gesagt, 10-2. Florian, kommen wir mal zurück auf die Vikings. Denkst du, Platz 1 in der Conference ist jetzt möglich, auch aufgrund des Ergebnisses von den Eagles, wo wir gleich noch drauf eingehen werden? Denkst du, sie können den Platz 1 sichern und somit Homefield Advantage sichern und dann vielleicht sogar mit viel, viel Glück dann sich den Home Super Bowl sichern? Also das wäre ja für die Vikings die Top-Saison, wenn sie es dahin schaffen würden.
Ganz objektiv betrachtet ist es durchaus möglich und da stehen die Chancen im Moment auch gar nicht so schlecht. Da es aber die Vikings sind, die sich ja schon sehr häufig kurz vorm Ziel dann doch noch irgendwie zerschossen haben, bin ich immer noch skeptisch, denn jetzt nächste Woche gegen Carolina Panthers wird ein ganz wichtiges Spiel. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie tatsächlich in der besten Position, den Topspot sich zu sichern. Sie haben ja im Moment auch den Tiebreaker gegen die Philadelphia Eagles, dadurch, dass sie in gemeinsamen Spielen eine höhere Winning Percentage haben. Das heißt, sie haben mehr Spiele gegen die gleichen Gegner gewonnen als die Philadelphia Eagles. Und ja, das heißt, wenn sie jedes Spiel gewinnen, dann haben sie den Nummer 1 Seed sicher. So muss man jetzt aber mal schauen. Sie sind auswärts gegen Carolina. Das heißt, das wird ein schweres Spiel, je nachdem, ob Cam Newton mal wieder einen guten oder schlechten Tag hat. Und dann danach gegen die Bengals und die Bears, das ist kein Problem. Aber ja, das letzte entscheidende Spiel wird dann wohl gegen die Green Bay Packers sein, das an Heiligabend stattfindet, beziehungsweise an Sunday Night, also Saturday Night, also das Spiel in der Nacht auf Heiligabend. Ja, da wird Aaron Rodgers nämlich wieder fit sein und wenn die Packers dann noch in Playoff Contention sind, werden sie da auch in voller Stärke sozusagen aufspielen mit einem frisch genesen Aaron Rodgers. Daher wird das Spiel ein ganz besonders schweres, weil jeder weiß, wie schwer es ist, in Lambeau Field zu gewinnen. Im Moment, da man ja jetzt auch gesehen hat, dass die Eagles, wo wir gleich noch drauf kommen werden, wenn sie gegen starke Gegner spielen, durchaus Probleme haben, dann ja, sieht es im Moment ziemlich gut aus für die Vikings, sich den Tops Nummer 1 Seed zu sichern.
Ja, da darf man gespannt sein. Wie gesagt, auf die Eagles gehen wir gleich noch ein. Bevor wir jetzt noch eine kurze Pause machen, Clemens, möchte ich eine Sache mit dir noch besprechen. Der Quarterback der Vikings ist ja Case Keenum. Wie gesagt, der hat ja dort übernommen gehabt, nachdem sich Sam Bradford verletzt hat und auch Terry Bridgewater ist jetzt seit einigen Wochen wieder fit. Es gibt immer wieder das Gerücht, dass jetzt Terry Bridgewater reinkommen sollte, wobei das Case Keenum wirklich sehr, sehr gut macht. Ich finde auch Case Keenum, wie gesagt, Completion Rate 67,5%, wirklich sehr, sehr gut, macht das sehr solide, ist jetzt nicht der Top-Quarterback, aber macht das trotzdem wirklich sehr souverän. Denkst du, wir sehen noch den Quarterback-Tausch bei den Vikings oder wird Case Keenum bis zum Ende gehen?
Es wäre eine riesengroße Frechheit, wenn Case Keenum nicht bis zum Ende geht. Außer die Vikings haben den Nummer 1 Seed dann schon geclincht in Woche 17, dann könnte man vielleicht eine Aktion machen wie bei den Dallas Cowboys letztes Jahr, dass man dann Teddy Bridgewater doch eine Art Abschiedsspiel gibt, weil aus meiner Sicht wäre es für Minnesota das Klügste, Case Keenum nächstes Jahr die Chance zu geben, außer man kann Teddy Bridgewater günstig behalten. Sam Bradford wird, denke ich, eher nicht bleiben. Der wird zu viel wollen, aufgrund seiner guten Leistung auch verdient, aber er ist zu verletzungsanfällig. Und die Vikings haben 3 potenzielle Starter in der Liga. Und Case Keenum hat aber diese Saison besser gespielt, als es ein Teddy Bridgewater meiner Meinung nach könnte. Und deswegen sollten die Vikings weiter auf Case Keenum setzen und ich sehe da keinen wirklichen Grund, einen Tausch zu machen und Case Keenum gibt den Vikings auch absolut keinen Grund.
Genau, wie gesagt, sehr souverän, macht kaum Fehler. Das Wichtigste, bringt seine Bälle auch wirklich mit einem hohen Completion Rate an, also wirklich sehr, sehr gut bisher. Wir machen jetzt noch eine letzte kurze Pause und gehen dann auf das nächste Spiel ein, auf ein weiteres Night-Spiel, das Sunday-Night-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Philadelphia Eagles, wo es einen überraschenden Sieg gab, der Seattle Seahawks.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
So, und jetzt kommen wir zum vierten Spiel unserer heutigen Aufnahme. Ich habe schon angekündigt, Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles haben bisher in dieser Saison erst ein einziges Spiel verloren und haben jetzt am Sonntagabend ihre zweite Niederlage kassiert gegen die Seattle Seahawks mit 24-10. Hans-Peter, fangen wir mal mit den Eagles an. Es war nicht ihr Spiel. Sie haben 10 Punkte erzielt. Das Running Game hat nicht funktioniert. Es war ja einfach ein Spiel zum Vergessen für die Eagles.
Ja, und für die Seahawks, also hat es für mich so ausgesehen, als wäre das alles oder nichts. Was haben wir zu verlieren? Wir werfen alles rein, wir hauen auch mal im Run-Game was raus, womit keiner rechnet. Und in der Defense, totgesagte Leben länger, würde ich mal sagen. Also ich fand es super unterhaltsam anzusehen, sage ich mal so, das Spiel. Und ja, von solchen Überraschungen lebt es doch. Ist doch auch mal gut zu sehen, dass die Eagles auch nicht nur robotermäßig durch die Saison gehen. Es wäre zu langweilig, weil, wenn du ungeprüft in die Playoffs kommst und nicht mal irgendwo einen Gegner hast, der dir wirklich volle Breitseite gibt, dann fällst du meistens in den Playoffs ganz, ganz tief. Also von daher haben die Eagles so einen Wachmacher nötig gehabt und die Seahawks gnadenlos durchgegangen. Aber das ist halt auch bei Pete Carroll, würde ich mal sagen, in entscheidenden Spielen haut er fast immer die richtigen Entscheidungen auch raus und die richtige Vorbereitung sowieso. Also hat Spaß gemacht, auch mal den unerwartete Team gewinnen zu sehen. Aber wir haben ja jetzt gleich noch die Seahawks-Experten, die können da ein bisschen mehr dazu sagen.
Genau, dann gehe ich mal zu einem solchen Experten, Florian. Du darfst mir jetzt erzählen, warum die Seattle Seahawks dieses Spiel gewonnen haben. Einem überraschend starken Running Game, also überraschend in Anführungsstrichen, also 64 Yards ist jetzt auch nicht so viel, aber Mike Davis, davon hat man vorher eigentlich noch nichts gehört.
Ja, stimmt. Mike Davis ist ein Spieler, der aus dem Practice-Squad erst vor ein paar Wochen jetzt befördert wurde, da ja Eddie Lacy, Thomas Rawls alle nur katastrophale Leistungen abgeliefert haben. CJ Prosize als halb Running Back, halb Wide Receiver auch auf der Injured Reserve-Liste ist. Und ja, Chris Carson hat sich ja verletzt. Der wird jetzt auch in ein, zwei Wochen zurückkommen. Aber dementsprechend musste man sozusagen den letzten Back, den man noch nicht getestet hat, auch mal ausprobieren. Und das hat sehr gut funktioniert, denn ja, da ist einfach eine Energie vorhanden, die findet man bei Eddie Lacy nicht, der dann versucht, so sich irgendwie noch einmal um die eigene Achse zu drehen und dann was zu erlaufen. Und das funktioniert bei ihm halt einfach nicht. Bei Mike Davis ist es anders, der nimmt eher seinen Kopf mal noch nach unten und ja, versucht durch die Menge durchzukommen, kann aber zeitgleich auch mal einen schönen Cut machen und ja, dann wirklich gutes Play raushauen. Das war also einer der Erfolge, dass sie immerhin 101 Rushing Yards im Team erlaufen haben. Ein anderer erfolgreicher Punkt ist, dass sie eine Saison-Bestleistung in Penalties erzielt haben von gerade mal 46 Yards, die sie kassiert haben. Bisher sind sie ja mit Abstand das meist bestrafte Team der Liga mit einem Abstand von mehr als zwei Strafen mehr als alle anderen und dementsprechend ist da viel Raum, um sich zu verbessern, was funktioniert hat. Die Pass Protection funktioniert auch jedes Spiel besser. Wir erinnern uns, dass kurz vor dem Ende der Free Agency Duan Brown verpflichtet wurde, der die Offensive Line von Platz 30 im Pass Protection auf Platz 8 mittlerweile befördert hat. Das heißt, ebenso eine sehr erfolgreiche Einheit, die da nochmal für Erfolg führt. Und ja, wir haben in dem Spiel, glaube ich, zwei sehr gute MVP-Kandidaten gesehen mit Russell Wilson und Carson Wentz, die beide einige Plays hatten, die wirklich unfassbar waren. Und in dem Spiel jetzt hatte Russell Wilson, wie man so schön sagt, die Edge. Hatte ein bisschen ein besseres Spiel, mal wieder drei Touchdowns geworfen, keine Interception. Und ja, insgesamt einfach ein überzeugender Sieg der Seahawks, die es auch ausnahmsweise mal geschafft haben, von Anfang an gut ins Spiel reinzukommen. Denn bisher war es häufig so, dass sie langsam ins Spiel gestartet sind und ja, dann hinten raus stark wurden. Wenn man sich auch zum Beispiel mal anschaut, Russell Wilsons Statistiken im vierten Quarter dieser Saison. Er hatte jetzt 15 Touchdowns, was bereits NFL-Rekord ist und ein Passer-Rating von ungefähr 135, was ja out of the world ist quasi. Also, das ist unerreicht und dementsprechend ja, war es ein gutes Spiel der Seahawks und das heißt aber jetzt nicht, dass es so weitergeht, denn die Seahawks sind ein Team, das durchaus mal ein Spiel super spielt und dann im nächsten wieder einen Durchhänger hat.
Ja, genau, da muss man jetzt mal aufpassen, auch gerade wenn man sich jetzt anguckt, sie haben jetzt 8-4, haben auch einige interessante Spiele, die noch auf sie zukommen werden, Clemens. Ich schaue mir an die vier Spiele, jetzt das nächste in Jacksonville, dann gegen die LA Rams, wo es vielleicht auch so ein bisschen mit Division-Titel gehen kann, dann bei den Cowboys und dann gegen die Cardinals. Was denkst du, was ist noch möglich für die Seahawks? Können sie sich wirklich den Division-Titel sichern oder reicht es vielleicht nur zu Wildcard in Anführungsstrichen?
Ich denke, dass die Seahawks durchaus eine Chance haben, in diesen letzten vier Spielen 4-0 zu gehen, weil die Seahawks statistisch gesehen im Dezember das stärkste Team der NFL sind, zumindest seit 2012, seitdem Russell Wilson da sind. Sie werden von Monat zu Monat besser. In Jacksonville, das wird ein sehr interessantes Spiel, allerdings gibt es da einen großen Vorteil für Seattle, nämlich dass das Spiel Fox America's Game of the Week ist und deswegen von unserer Zeit 19 Uhr auf 22.30 Uhr verlegt wurde. Und Seattle hat nämlich in 19 Uhr Spielen gerade an der Ostküste immer sehr, sehr große Probleme, weil das sehr, sehr früh für Seattle ist. So ist dieser Nachteil weg. Und ich denke schon, dass die Defense die Jacksonville Offense unter Kontrolle haben kann, weil es hat sehr gut funktioniert mit Shaquille Griffin und Byron Maxwell auf Corner. Da hat jetzt Jeremy Lane nicht mehr gespielt. Das hat dem Ganzen ganz gut getan. DeShaun Chatt steigt jetzt diese Woche auch wieder ins Training ein. Den kann man also vielleicht auch bald noch wiedersehen. Das heißt, die Defense sollte wieder funktionieren. Mit Mike Davis funktioniert das Running Game. Man muss jetzt sagen, endlich auch wieder, nachdem das praktisch 10 Wochen überhaupt nicht ging. Von daher denke ich, alles ist möglich. Die Rams zu Hause sollten machbar sein, nachdem das schon auswärts möglich war. Die Cowboys dürften schon fast raus sein, wenn sie da gegeneinander spielen an Heiligabend. Und die Cardinals dann könnten ein Stolperstein durchaus sein. Aber im Endeffekt sollte keiner überrascht sein, wenn Seattle 4-0 geht. Ich denke, sie werden im schlechtesten Falle 2-2 gehen, womit sie am Ende 10-6 wären. Aber schlechter kann ich mir es nicht vorstellen. Und ich denke, wir werden Seattle auf jeden Fall in den Playoffs sehen. Und da möchte, glaube ich, keiner auf die Seahawks treffen.
Das glaube ich auch. Man hat es jetzt wieder gesehen, dass die Seahawks wirklich, wirklich eine Team sind, das man beachten sollte, auch wenn es vielleicht unbedingt mit dem Run-Game noch nicht die Saison funktioniert hat, aber trotzdem, Russell Wilson ist wirklich unglaublich am Scramblen. Bevor wir jetzt nochmal auf meine kleine Frage gleich eingehen werden, möchte ich auch noch mit dir, Florian, besprechen. Die Philadelphia Eagles sind jetzt, wie gesagt, 10-2 und haben jetzt noch durchaus schwere Spiele ja auch. Also jetzt, nächstes Spiel ist bei den Rams, dann bei den Giants, gegen die Raiders und gegen die Cowboys. Denkst du, sie können den 10-2-Rekord halten, also versuchen jetzt unbesiegt durch die vier Spiele zu gehen, oder werden sie noch ein, zwei Spiele verlieren?
Also erstmal würde ich noch eine interessante Sache einfügen, und zwar die Eagles haben bisher zwar einen sehr guten Rekord, hatten bisher den besten in der NFL, jetzt sind sie da ja geteilt mit den Minnesota Vikings und dann noch zwei Teams aus der AFC, aber die Spiele, die sie hatten, waren meistens auch gegen einfache Gegner, also ja, und da haben sie sich auch manchmal schon schwer getan. Jetzt die letzten Wochen hat man den Eindruck bekommen, dass sie alles absolut abreißen können, als sie ja gegen die 49ers, die Broncos und die Cowboys und die Bears souverän gewonnen haben. Wobei man da halt auch sehen muss, dass die Gegner nicht unbedingt die stärksten waren. Deswegen muss man das ein bisschen relativieren. Jetzt am Wochenende gegen eine immer noch sehr starke Defense haben sie nur 10 Punkte gescored. Und da müssen sie schauen, dass sie das jetzt nächstes Wochenende, wenn sie gegen die Los Angeles Rams spielen, wieder besser machen. Denn die haben unter anderem einen gewissen Aaron Donald, der ein sehr guter Verteidiger ist und durchaus gerne zum Quarterback kommt. Das Spiel wird sehr entscheidend sein, weil wenn sie es schaffen, gegen die Rams gut abzuschneiden und das Spiel zu gewinnen, haben sie eine relativ große Chance, sogar die letzten Spiele dann auch zu gewinnen und jetzt 4-0 zu gehen, die letzten vier Wochen der Regular Season, weil gegen die Giants, das sollte kein Problem sein, da könnte man auch gut wieder einen Shutout erwarten, weil das ein ähnliches Spiel werden sollte wie gegen die 49ers zum Beispiel. Oakland dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Und dann am letzten Spieltag, da gegen die Cowboys, wird man sehen müssen, wie es bei denen aussieht, wenn Zeke Elliott sein zweites Spiel jetzt wieder macht, ob er dann heiß ist, beziehungsweise ob die Cowboys noch eine Chance auf die Playoffs haben. Weil wenn sie dann schon keine Chance mehr auf die Playoffs haben, dann ist es zwar ein Divisional-Matchup, aber es wird nicht mehr absolut die Härte da sein, wie wenn es noch um wirklich was gehen würde für die Dallas Cowboys. Daher, dieses Wochenende wird das entscheidende Spiel sein, was ja eins der wichtigsten und besten Spiele der Woche werden sollte gegen die Rams, wo man sich wirklich darauf freuen darf. Und danach die drei Wochen sollten eigentlich ein eher kleineres Problem nur sein.
Ja, darf man gespannt sein, in den nächsten Wochen werden wirklich sehr, sehr spannend werden, wer dort in die Playoffs einziehen sieht, wer jetzt die Wildcard sichern, gerade die NFC ist wirklich sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt zum Thema der Wochen kommen, Hans-Peter, möchte ich mit dir noch eine kleine Frage durchgehen, und zwar gibt's ja auch immer dann die Season Awards kurz vor dem Super Bowl, und wir haben in dem Spiel gesehen, Carson Wentz und Russell Wilson, zwei Kandidaten, die beide als MVP gehandelt werden. Hat für dich dort mehr überzeugt, beziehungsweise wer ist für dich eher der Kandidat, dass er den MVP-Titel gewinnt, auch im Vergleich zu Tom Brady?
Gibt für mich nur eine Antwort, und die ist keiner von denen, sondern nur ein, nennt mich jetzt befangen oder sonst was, aber es reden alle von den Quarterbacks, aber Antonio Brown überragt das Ganze, finde ich, nochmal. Er spielt konstant die Saison wieder durch, hat es die letzten Jahre gemacht, und egal was du da siehst bei den Quarterbacks, die spielen alle super starke Saisons und sind echt Top-Quarterbacks, aber ja, ein Wide Receiver ist auch eine Skill-Position und mitunter die wichtigste, weil egal was ein Quarterback rauswirft, die müssen es fangen und zu Punkten verwerten, also von daher Antonio Brown.
Okay, Clemens, ich würde auch sagen, die Right Receiver Position ist ein bisschen overlooked, gerade wenn es um MVP geht, weil in den letzten Jahren doch wirklich mehr auf Quarterback geschaut wird. Deswegen jetzt nicht die Frage, wer war es für dich besser, Wilson oder Wentz, oder beziehungsweise wird es eher von den beiden?
Wilson. Weil Wilson mit weniger Ähnliches leistet. Die O-Line der Eagles ist die beste der Liga, die von den Seahawks mittelmäßig mittlerweile. mittlerweile hat sie sich zu mittelmäßig gesteigert. Die Eagles haben exzellentes Laufspiel mit Clement, Blunt und Jay Ajayi. Die Seahawks haben da einen Typ, den sie aus dem Practice Squad geholt haben. Receiver sind bei beiden gut. Von daher würde ich sagen, Wilson ist einfach unglaublich. Da zum Beispiel dieser Lateral zu Mike Davis, jetzt egal, ob er regelgerecht war oder nicht, er wollte ihn jedenfalls rückwärts spielen. Sowas sieht man so selten. Da saß ich wirklich vorm Fernseher und habe einfach gestaunt. Russell Wilson hat es sich verdient und gerade wenn er, ich sag mal so, wenn er es schafft, dass die Seahawks wirklich jetzt die restlichen 4 Spiele gewinnen und 12-4 gehen, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als Russell Wilson. Und ich würde auch sagen, Carson Wentz muss in der Diskussion sein, Tom Brady natürlich, Case Keenum und da würde ich Hans-Peter recht geben, in die Top 5 gehört durchaus Antonio Brown auch rein.
Auf jeden Fall, Antonio Brown, wirklich Topmann. Auch Case Keenum finde ich auch sehr interessant, dass du mit reinnimmst. Das ist auch nicht von allen geliebt, aber vielleicht auch so ein bisschen overlooked, einfach aufgrund seines Namens. Ich denke, wenn man einen anderen Namen dorthin schreiben würde und seine Statistiken dort sehen würde, wäre mit Sicherheit eher über ihn sprechen. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, denn wir haben noch das Thema der Woche für euch übrig und haben auch noch Breaking News, bevor wir dann zum Thema der Woche kommen. Also bleibt dran, bleibt uns erhalten und dann gehen wir gleich auf das Thema der Woche ein und die Breaking News aus der NFL bei Interception im Football Talk auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Und hier sind wir wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Wir gehen jetzt einmal zu den Breaking News. Dort gibt es ein Neues rund um den Vertrag von Roger Goodell, Clemens. Er wurde jetzt endlich unterschrieben, wenn man es richtig gehört hat.
Richtig, das wurde er. Er geht jetzt bis 2024 und in dieser Zeit verdient der Mann einiges an Geld. Und zwar, jetzt ist mir die Zahl nicht im Kopf, aber es müssten 200 Millionen sein.
Es sind 200 Millionen, ja.
Das heißt, der Mann verdient mal eben in den nächsten 7 Jahren 200 Millionen und da es eine Verlängerung über 5 Jahre ist, sind das also 40 Millionen im Jahr. Dafür, dass er NFL-Commissioner ist. Ja, man kann jetzt halten von ihm, was man möchte, aber das Geld hat er auf dem Konto.
Das hätte ich auch gern auf meinem Konto.
Ich glaube, das hätten wir alle gern.
Ja, das stimmt natürlich. Aber man darf ja gespannt sein, das haben sie ja gar nicht gesagt, ob seine Forderungen nach Privatjet und dergleichen dort drin sind. Dort steht das noch nichts dazu. Gucken, ob das in den nächsten Tagen und Wochen noch bekannt wird, ob er entsprechend seine Forderung doch durchgesetzt bekommen hat. Bin ich mal sehr gespannt. Wir gucken jetzt mal auf das Thema der Woche. Ich habe es schon angedeutet gehabt. Und zwar gehen wir jetzt auf die Situation bei den Giants ein. Hans-Peter hat gesagt, er ist jetzt wieder Freund mit den Owners der Giants. Und zwar haben sie nämlich ihren Head Coach Ben McAdoo und ihren GM Jerry Reese gefeuert. Und Hans-Peter, fangen wir direkt an. Du hast gesagt, du bist jetzt wieder glücklich mit den Ownern der Giants. War wirklich überfällig der Move, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Maras und Tischs ziemlich überrannt wurden von McAdoos Benching von Eli letzte Woche. Damit haben selbst die nicht gerechnet und ein Owner greift ja relativ spät ein in das, was der Head Coach und auch der General Manager machen. Also da sind gerade bei den Giants wie auch bei den Steelers die Mühlen etwas ruhiger und behäbiger am Laufen, bis man auf was reagiert, weil man ja das volle Vertrauen auch immer den Verantwortlichen gibt und ein Owner ja ein Owner sein sollte und nicht der, der alles mitregelt und tut und macht. Deswegen glaube ich, die haben einfach das dann akzeptiert, dass sie das gemacht haben, waren ein bisschen auch in Schockstarre. Und Ben McAdoo hat ja noch so schön gesagt, er macht seine Arbeit, bis das die Keycard nicht mehr funktioniert. Ich glaube, damit haben sie sich wahrscheinlich Sonntagnacht in New York gedacht, deaktivieren. Und zwar ganz schnell, weil das ist gefährlich, was da dann jetzt zuletzt passiert ist. Und sie haben sich auch diese Woche dann direkt bei den Season Card Holdern entschuldigt, dass sie die Unannehmlichkeit des Eli Benchings anschauen mussten oder antun mussten. Also man hat auch so gesprochen, als wäre man selber sehr geschockt gewesen. Ich habe das Interview mit John Mara gesehen und John Mara hat, glaube ich, so ein bisschen auch emotional da am Wasser gestanden, da bei dem Aufarbeiten vor der Presse. Also das ging ganz arg ins Mark und dass man da auch Reese entlassen hat, weil er wahrscheinlich auch das zugelassen hat, dass der Head Coach da so ein Wirrwarr und Chaos verursacht hat, wo man schon ganz tief in anderen Problemen gesteckt hat. Also ja, endlich wieder alles zum Guten in Anführungsstrichen. Der Schaden ist trotzdem da, aber Eli ist wieder Starter und das konnte man zumindest wieder herstellen. Die Saison ist ja eh für den Arsch, aber auch die Ehre ist wieder ein bisschen gerade gerückt.
Ja, Florian Stevens-Bagnulo, der Defensive Coordinator, wird jetzt übernehmen bis zur Saisonende, sodass man sich dort dann Gedanken machen kann, den man dann als neuen Coach nimmt. Ich denke, der Coach war relativ klar, aber der Move, dass man Jerry Reese auch gerade nach der langen Zeit entlassen, ist vielleicht ein bisschen überraschend. War dennoch der richtige Schritt, sich jetzt auch vom GM zu trennen, gerade auch aufgrund der Lücken, die es im Kader gibt?
Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, dass sie sich von ihm getrennt haben, weil klar, Head Coach weg, nachdem er einen mehrmaligen MVP mit Eli Manning bencht, das und Super Bowl Champion vor allem, das war dann irgendwie der logische Schritt. Man hat ja über Wochen gemerkt, wie es in New York immer wieder rumort hat, dass irgendwelche Spieler unzufrieden sind und es Intrigen gibt und was weiß ich. Aber das den General Manager jetzt auch noch rauszuwerfen, hat mich schon ein bisschen überrascht. Vielleicht wollen sie jetzt einfach mal einen Neustart haben, damit Ruhe einkehrt. Und Hans-Peter hat es ja schon schön angesprochen, dass das einfach untypisch auch war für New York, wie es da abgegangen ist. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, klar, gut Neustart, andererseits, wenn der schon über 20 Jahre jetzt bei den Giants war, dann ist er offensichtlich ein sehr verlässlicher Arbeiter, vor allem weil, wenn man sich mal anschaut, was er für die Giants alles gemacht hat, er ist dorthin gekommen, war dann erst College-Scout, einige Jahre ist dann aufgestiegen zum Pro-Football-Scout und dann immer weiter nach oben, bis er schließlich ganz oben im Head-Office angekommen ist. Und jetzt nach dieser katastrophalen Saison ihn rauszuwerfen, ist erstaunlich, vor allem man muss sich ja auch überlegen, letztes Jahr waren die Giants noch in den Playoffs und jetzt diese Saison gab es viele Verletzungen, die mitverantwortlich sind auf jeden Fall für den sportlichen Misserfolg. Ein Odell Beckham kann man ja schließlich einfach nicht ersetzen. Aber wenn die Owner der Meinung waren, dass zu viel im Argen liegt, dann war es wohl die richtige Entscheidung.
Ja, also ich glaube schon, dass die richtige Entscheidung war, einfach weil ich nicht finde, dass Jerry Reese einfach die offensichtlichen Schwachstellen von O-Line und Running Back in den letzten zwei Jahren nicht angegangen ist. Dort hätte er wirklich mehr machen können, nachdem er wirklich die Defense wirklich sehr, sehr aufgeladen hat. Das war wirklich eine Top-Defense, auch wenn es dieses Jahr wirklich nicht gut ist. Aber ich glaube, es liegt viel mehr im Kopf, weil es wirklich am Können da dort. Dann muss man mal gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickeln wird. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, Clemens, es kommt ja bald der sogenannte Black Monday. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Black Monday ist der erste Tag nach der Regular Season, wo Trainer und GMs gefeuert werden. Wir wollen jetzt nicht auf GMs eingehen, weil es ist, finde ich, schwierig vorauszusagen, wer dort nicht dabei sein wird, sondern ich möchte jetzt mal mit dir ein bisschen eingehen auf Coaches, die eventuell ihren Hut nehmen können. Welche Mannschaften hast du dort im Sinn, die eventuell den Trainer tauschen könnten?
Die Cleveland Browns könnte ich mir vorstellen, dass es da bei Hugh Jackson nach dann vielleicht 1-2 Siegen aus 32 Spielen vorbei ist. Bei den Denver Broncos bin ich gespannt, ob Vance Joseph bleiben darf nach einer ganz, ganz schwachen ersten Saison. Die Colts müssen Chuck Pagano unbedingt feuern. Bei den Bengals bin ich gespannt, ob Marvin Lewis von selbst zurücktritt oder ob er gefeuert wird oder ob er doch bleibt. Selbe Situation bei den Arizona Cardinals mit Bruce Arians. Da weiß ich es auch nicht so wirklich. Ihn kann es auch nicht einschätzen. Ich denke nicht, dass John Fox bei den Chicago Bears bleibt. Und bei Dirk Koetter bin ich mir auch nicht ganz sicher, bei den Tampa Bay Buccaneers. Das sind für mich die Wackelkandidaten.
Hat doch jemand anderen Wackelkandidaten, den er nennen möchte, der dort ihm einfällt, wenn es darum geht, ob man einen Coach tauscht?
Es war sehr gut zusammengefasst. Hugh Jackson sehe ich auch ganz, ganz oben auf der Liste. Aber sonst, ja, passt es.
Was mit Adam Gase, Florian? Ich meine, die Dolphins haben keine gute Saison gehabt. Natürlich, klar, Ryan Tannehill fehlt, aber trotzdem können wir doch Quarterbacks eigentlich ja mehr machen, gerade weil es offensiv ja gar nicht funktioniert.
Ja, natürlich, wobei die Miami Dolphins auch eine spezielle Franchise sind. Also sie haben jetzt, meine ich, diese Saison 3-0 verloren, haben zeitgleich aber es teilweise geschafft, einen positiven Rekord zu beibehalten und damit auch noch in der Nähe der Playoffs zu bleiben. Dann haben sie sich aber dazu entschlossen, Jay Ajayi abzugeben für irgendeinen 4-Runden-Draft-Pick. Also ganz skurril, was dort abgegangen ist. Und dementsprechend weiß ich auch nicht so genau, wo sie mit dieser Strategie hin möchten. Und ja, weil sie eben ihren wichtigsten Running Back abgegeben haben, frage ich mich auch, wie viel jetzt da am Trainer liegt oder ob da nicht der General Manager eher mehr mit zu tun hat und ob sie denn überhaupt jetzt nächstes Jahr schon direkt den Erfolg haben wollen. Man muss ja auch dazu sagen, Adam Gase ist erst seit letztem Jahr im Amt und letztes Jahr hat er sie immerhin in die Playoffs geführt mit einem Team, das ähnlich stark war wie dieses Jahr, also nicht sehr stark. Daher, ich glaube ehrlich gesagt, dass er schon noch im Amt bleiben darf.
Okay, gut, dann sind wir sehr gespannt. Wir warten mal den Black Monday ab. Wir werden natürlich auch entsprechend dann hier drüber sprechen, sobald es dort ja Entwicklungen gibt. Ich denke, bis Saisonende wird es wahrscheinlich erstmal keine großen Änderungen geben. Das sollte schon wirklich, da muss schon, glaube ich, alle Stricke reichen, bevor Saisonende dort ein Trainer rausgeschmissen wird. Das war es am Ende. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Natürlich könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten über Twitter unter dem Hashtag InterceptionFT oder auch unter dem Hashtag AskInterception, wo wir dann auch eure Fragen hier live in der Sendung beantworten können. Ansonsten bleibt bewogen, guckt weiterhin fleißig Football und dann sage ich bis nächste Woche und bis dahin alles Gute von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von Motorsport Total. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.